miteinander beten. Herr Jesus, nur in dir ist das Leben, nur in dir ist die Fülle. Ja, in dir wohnte und wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wir haben es von dir geschenkt bekommen, dass du in uns wohnst, und der Vater in uns wohnt, der Geist in uns wohnt, das neue Leben, der Geist des Lebens, der in uns sein Werk tut. Und da gibt Gnade, dass dieses Leben sichtbar wird in unserem Leben und dass das Alte doch stirbt und vergeht und dass das Neue ans Licht kommt, dass wir strahlen wie Lichter an finsterem Ort, wie es in Philipper 2 geschrieben steht. Und nun bitten wir dich für unseren lieben Bruder Ullmann, dass du ihn segnest heute Morgen, ihm Gnade und Kraft gibst und dass das, was er zu sagen hat, in unseren Herzen und Ohren ankommt und es in uns neues Leben wirkt. So danken wir dir auch für diesen Tag, segne ihn uns und lass ihn wiedergefunden werden in der Ewigkeit als die Frucht, die wir mitbringen sollen und wirken sollen. So danken wir dir, danken dir, dass du da bist und gib Segen an die, die du uns anbefohlen hast. Amen.
Amen.
Es gibt nachher noch einen Lobgesang und jetzt möchte ich Bruder Ullmann zunächst einmal herzlich begrüßen. Es ist ja so, wir sind 3. Oktober, haben wir kurz hinter uns. Das ist das dritte Mal, dass wir einen gemeinsamen Nationalfeiertag feiern. Ich glaube, da brauchen wir ihn nicht mehr vorstellen. Das war ganz am Anfang noch wichtig, wo er herkommt, wie das mit dem Erzgebirge ist und so weiter. Aber ich würde sagen, fahren Sie mal schön selber hin. Ja, die Autobahn ist auch schon fast fertig, also kein Problem. So Johannes, herzlich willkommen, wünsche dir Gottes Segen. Du musst aber noch warten, bis der Sänger aus Salomos Chor zu uns gesungen hat. So, Reinhard, du bist dran.
Es ist immer ein bisschen schwierig, morgens zu singen, wenn es ein bisschen hochgeht. Jetzt ist da ein E drin, also wenn es nicht ganz klappt, dann
zeige ich. Du singst halt der F, oder irgendwas. Das ist der R.
Ich noch höher. Ich sage noch so, oder S.
Hör mal, Reinhard, komm doch hier rauf, dann kann es besser. Bitte ein bisschen höher, ist gut. Zum Singen.
Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt, treu ist der Hüter, der über dich wacht, stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt, Gott ist dein Gott, der der Seinen gedenkt. Gott wird dich tragen mit Händen, God. ist zerstreut. Gott ist ein Gott, der in Ewigkeit bleibt. Gott wird dich tragen mit Händen so lind. Er hat dich lieb wie ein Vater sein Kind. Das steht im Glauben, die Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt.
So. Dankeschön. So, Johannes, es geht los. Liebe Gemeinde in Christo, unser heutiges Thema heute Morgen lautet die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich doch ein paar einleitende Worte sagen. Ich bin nicht nur vom Osten nach dem Westen gefahren, sondern komme mit großer Freude und großer Sehnsucht mit Ihnen gemeinsam diese Tage, die Stunden der Gemeinschaft unter sein Wort in der Gegenwart Gottes zu erleben. Ich hätte nie gewagt zu träumen, einmal hier an dieser Stätte stehen zu können, denn ich hätte müssen eigentlich warten, 2 Jahre nach der Jahrtausendwende. Da wäre ich Rentner gewesen, da wäre das Reisen möglich geworden. Nun bin ich aber vorher schon berendet und die Mauer ist gefallen. So einfach können wir das nicht abhaken, wie Bruder Weber am Anfang. Wir erleben bei jedem Grenzübergang ein Stück Wunder Gottes. Auch wenn viele heute die Mauer wieder wünschen, 10-mal höher, wird es nie wieder so werden, wie es war. Wir sind dankbar, liebe Brüder, dass das Evangelium in so großer Vollmacht und Freiheit auch bei uns zur Verkündigung kommt. Was habe ich mich bemüht, in den 20 Jahren Brüder von hier nach dem Erzgebirge zu bekommen. Aber Bruder Schumacher wollte und konnte nicht. Bruder Jugel wollte und konnte nicht. Der eiserne Vorhang, das war wie ein Granitblock. Ich habe auch versucht, den Hausvater rüberzubringen. Aber da war noch ein Birkenfeld. Ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt. In Birkenfeld, ja. Und dann hat er dann zugesagt, dann war alles okay. Und da war eine Krankheit, die ihn dann niederlegte. Später ging er dann nach der La Höhe, dann habe ich nicht mehr gewagt, ihn rüberzuholen. Umso mehr sind wir ja dankbar, dass wir jetzt auch Bibelrüsten, wie sie hier ablaufen, im Erzgebirge, im Osten haben können. Wie sind wir dankbar, dass Bruder Schumacher, Bruder Karl Heinemann, Bruder Heinisch jetzt im Oktober eine Bibelrüste halten in Scheibenberg. Scheibenberg bleibt also für uns nach wie vor ein geeigneter Ort, weil dort in diesem Umfeld des Erzgebirges der Samen von Ströder und Schädel noch wirkt. Und deshalb kommen eben neben den Konferenzgästen noch zahlreiche Leute aus dem gesamten Erzgebirge dort nach Scheibenberg. Für uns ist das ein Wunder und eine große Gnade Gottes. Sie hatten schon immer hier die Freiheit. Danken Sie dafür. Und im Übrigen muss ich sagen, wer also zu einer Reise nach dem Osten aufbricht, der sollte schon einmal die letzte Strecke von der Führerreichsautobahn noch einmal fahren. Ist die Teststrecke von Plauen nach Zwickau. Aber schrauben Sie Ihre Schrauben am Auto fest. Und sollten Sie Prothesen und Stiftzähne haben, die werden auch erprobt. Ich bin ja viel unterwegs mit dem Auto. Und da höre ich mir Predigten an und auch Liedkassetten. Und ich
sing also dann auch gern. Aber an dieser Strecke, da kann man nicht mehr singen.
Aber da muss ich was dazu sagen, Johannes. Ich möchte, Sie dürfen mir gerne einen Brief schreiben. Wenn Sie die Stelle noch wissen, wenn man die Autobahn Blauen fährt, wo die ehemalige DDR anfängt oder anfing und die Bundesrepublik aufhörte. Da müssen Sie schon suchen. Da sehen Sie nur noch oben den Turm, wenn Sie es wissen. Und da ist anscheinend noch ein Strich auf der Straße. Also ich muss schon suchen. Denn der Platz ist auch schon eingeebnet dort, wo der Rechtsmann hinführt.
Aber wir wissen es noch genau, wo die Grenze war. Das kann sich so niemand so leicht vorstellen, was das bedeutet. Eingemauert zu sein, auf einmal fährt man ja ein 100 Meter Freistaat Bayern. Freistaat Bayern. Eben. In 5 Jahren ist alles, in 2 Jahren ist alles vorüber.
Die Brückenbauwerke sind schon gewaltig am Entstehen.
Wir haben mal gezählt, von Stolberg bis Berliner Autobahn, 40 Brücken mussten gebaut werden, unten und drüber, was das für ein finanzieller Aufwand war. Sumpf war es, was hinterblieben wäre, wenn wir nicht von der Bundesrepublik mit in der Einheit hineingenommen worden wären. Nun nur ganz kurz noch ein paar Sätze zu meiner Person. Zum Namen brauche ich nicht zu sagen. Ich komme aus Hormersdorf im Erzgebirge. Das ist ein ganz kleines Kuhnest. Ist nicht immer auf der Landkarte zu finden. Wer aber von dem einen Hormersdorf, was im Frankenland liegt, Autobahnanschluss, in das andere Hormersdorf ins Erzgebirge fahren will, der braucht, benötigt 2,5 Stunden, wenn es keinen Stau gibt. Von Beruf bin ich Mechaniker. Ich war im Strumpfkombinat Esta, habe dort 30 Jahre im Dreischichtsystem gearbeitet, bis ich invalidisiert worden bin. Bin verheiratet. Wir haben eine Tochter, die hat im August hier auf der Langsteinbacher Höhe geheiratet. Viele sagen, ja, ich wäre ein halber Langsteinianer nun. Na, ich will sagen, sie 50%. 50% bleibe ich Erzgebirge, aber dann muss ich auch sagen, zu einer großen Prozentzahl bin ich auch Det Berliner, weil ich ja auch viel in Berlin da Dienst habe. Ja, und dann ist es mir eine große Freude, dass einige Ureinwohner von dem Erzgebirge mit hier sind. Wir gehören also alle zur Methodistengemeinde in Dorf Chemnitz und sind sehr dankbar, dass Gott dort eine geöffnete Tür schon über Jahrzehnte gegeben hat, heilsgeschichtliches Evangelium zu verkündigen. Das gibt es im Osten so nicht noch einmal. Das ist also für uns eine ganz, ganz große Freude. Und wir danken, dass wir eben auch im Geiste hier mit dieser Stätte zusammengebunden sind. Und nun Schluss zum Thema die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Dazu schlagen wir unseren Bibeltext auf, Römer 8, 15 bis 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mit leiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden. Ich möchte diese Aussagen in 4 Punkte zusammenfassen. Erstens, der Empfang des Heiligen Geistes. Zweitens, die Zeugung göttlichen Lebens. Drittens, Kindschaft und Sohnschaft. Und viertens, das Erbe Gottes. Es gibt Dinge in der Heilsgeschichte, die Gott selbst tut. 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Geist samt Seele und Leib werde bewahrt, nicht bis in seiner Gegenwart. Dinge, die er Gott selbst tut. Und dann gibt es Dinge die Macht der Sohn selber. Wenn der Sohn seine Söhne abholt, dann schickt er niemand anders, dann kommt er selber. Das Haupt zu seinen Gliedern. Und so gibt es Dinge, die nur vom Heiligen Geist selbst getan werden. Und eines davon, was der Heilige Geist selbst tut, steht in diesen Versen. Er selbst zeugt und bezeugt zusammen mit unserem Geist die Kindschaft Gottes. Doch bevor der Heilige Geist dieses Werk in uns vollführen kann, kommt er ja zu uns, in uns hinein, gleich einem Wohnhaus, wo wir ihn empfangen. Wir fragen zurück, kann jeder den Heiligen Geist empfangen? Gestern Abend in der Verkündigung klang es so. Kann man ohne weiteres den Geist empfangen? Und wie geht das vor sich? Ich weiß von einem Satz, der wurde irgendwo geprägt, ich weiß nicht von wem, da wurde gesagt, wenn der Heilige Geist zu uns kommt, dann kommt er, wie kommt er? Ohne Formalitäten. Da müssen nicht bestimmte Personen, auch nicht bestimmte Hände im Spiele sein. Oder feierliche Handlungen oder Rituale ablaufen. Das Wasser, das können wir draußen lassen. Ohne Lärm und ohne Radau, schlicht und einfach. Wie heißt es? Beim Hören und Glauben dem Worte der Wahrheit, dem Evangelium, kommen wir mit diesem Heiligen Geist in Verbindung. Und was beinhaltet eigentlich dann dieses Evangelium der Wahrheit oder dieses große Gottes, diese große Gottesbotschaft? Was beinhaltet sie? Dass einer für alle gestorben ist und bezahlt an unserer Stadt und lässt sich dort auf Golgatha aufhängen. Einer starb an unserer Stelle. Und wenn einer für alle starb, die Konsequenz ist, die Paulus zieht, dann sind sie alle gestorben. Das bedeutet, dass das Gericht des Sohnes Gottes auf Golgatha total, völlig umfassend ist. Und Christus nicht noch einmal sterben muss, weil irgendwo ein Restposten an Sünde im ganzen All zu finden wäre. Vollgültige Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Für alles und alle. Nicht Leistung, nicht erfüllte Gesetzesnormen sind gefragt. Auch nicht der Fleiß, die 10 Gebote halten zu wollen, hat eine Bedeutung. Auch ein moralisch sauber Lebenswandel ist nicht die Voraussetzung dafür, sondern der Glaube an das vollgültige Werk Gottes, was er in seinem Sohn am Kreuz geschehen ließ, bringt uns aus der Gottesferne, aus der Dunkelheit, aus der Finsternis hinein in das Licht, bringt uns zurück zum Vater und macht uns aus Kindern dieser Welt des Todes, der Verdammnis, macht uns zu Kindern Gottes und zu Söhnen des Allerhöchsten. Im Galaterbrief fragt Paulus die Gemeinde, was fragt er? Wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Wie habt ihr das damals empfunden? Etwa durch Gesetzeswerke, durch Befolgen von Verordnungen Gottes oder aus der verkündigten Botschaft des Glaubens? Und er fasst am Schluss noch einmal zusammen, dass sie es nicht vergessen, dass die Nationen, es ist ein Unterschied dass die Nationen die Verheißung des Geistes empfangen durch den Glauben, damit sie es nicht wieder vergessen, wiederholt es noch einen Kapitel später, ihr seid alle Söhne Gottes. Liebe Geschwister, wenn dieses Wort, was Paulus den Galatern schrieb, auch heute gefüllt sein könnte mit allen, die hier sind, ihr alle seid Söhne Gottes. Mir ist also dieses Wort alle in den paulinischen Briefen so ein gefülltes Gotteswort und wir sollten es buntfarbig unterstreichen, dass es Gott nicht nur um eine Elite Leute, die hier auf der Lahü sitzen, geht, sondern um alle, die der Geist herausruft, ruft sie in die Sohnschaft. Ihr seid alle Söhne Gottes. Durch Glauben in Christo Jesu. Und zu diesem ersten Punkt, der Empfang des Heiligen Geistes, gibt es ja eigentlich eine Kardinalstelle, die Paulus im Epheser 1, Vers 13 schreibt, die wissen wir alle. Und das ist auch fundamental für die Heilslinie der Gemeinde und bleibt auch vom Anfang bis zu ihrer Vollendung bestehen. Wenn es da heißt, nachdem ihr gehört habt. Ja, das Hören. Bruder Bader übersetzt hier dieses Wort drunten hören. Wir können nämlich auch bei der Verkündigung daneben hören und vorbeihören. Das drunten hören ist also, dass ich mich hinsetze, ich nicht umherrenne und mal hinhöre. Was wird denn eigentlich ausgesagt als Evangelium? Nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung. Das ist ein ganz wunderbarer Ausdruck. Die Rettung, die uns erreicht im Glauben durch Gnade, die gibt es nur heute und jetzt. Dieses wird nicht noch einmal aufgelegt. Und deshalb kann Paulus so sagen, jetzt leben wir wo? In einem angenehmen Kairos, in einer Gottesstunde, die läuft nur jetzt und heute. Wenn ich diesen Begriff jetzt und heute immer wieder einmal nenne, dann ist er gefüllt von Paulus und beschreibt eigentlich die gesamte Heilslinie der Gemeinde von ihrer Entstehung bis zur Vollendung. Heute ist der Tag des Heils, die angenehme Zeit. Das wird es vorher nicht geben und wird es auch nachher, wenn die Gemeinde vollendet ist, nicht mehr geben. Nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, richtig hinhören, diese Gottesbotschaft, eine unvergleichliche, eine unaustauschbare Botschaft. Sie glauben und mit dem Glauben haben wir Vertrauen zu diesem Inhalt dieser Botschaft und werden dann versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir wollen nicht sagen, dass jeder, der da hört, auch die Botschaft von der Rettung glaubt. Das ist jetzt nicht von Gott gewollt. Ich möchte es mal so sagen. Das hängt mit Auserwählung zusammen. Aber jeder, der sich dieser verkündigten Christusbotschaft aussetzt und sie glaubt, das heißt ein Ja und ein Amen finden kann und darauf sagt, der erlebt den Empfang des Heiligen Geistes. Manche hören jahrelang das Evangelium, ohne dass Entscheidendes in ihrem Herzen, in ihrem Inneren passiert. Der Heilige Geist stellt uns nie unter Zwang. Und ohne unser Einverständnis wird niemals der Heilige Geist in uns kommen. Es läuft hier keine Automation ab, dass wir denken, Gott hat also eine Schar, die hat er auserwählt und wenn die dann soweit sind, dann kommen die automatisch zum Glauben. Nein, nein, nein. Der Heilige Geist zwingt, drängt und vergewaltigt nicht. Es geht immer über das Einverständnis und unser Ja und unsere Hingabe zu diesem verkündigten Wort. Eine ganz Hingabe an den Herrn. Und dann vollzieht der Heilige Geist. Ich muss das mal so sagen. Vollzieht der Heilige Geist als der männliche Geber mit uns, zusammen mit dem Heiligen Geist, als das weibliche Empfangende, die göttliche Neuschöpfung in uns. Spricht nicht auch einmal Karl Geyer davon? Von der Trauung, des Gottesgeistes mit unserem Menschengeistes, wie in einer Ehe. In gewisser Hinsicht spielt sich der gleiche Vorgang ab, wie wir ihn mit der Zeugung Jesu bei der Maria vorfinden. Damals, vor 2000 Jahren, war Jesus der einzig gezeugte Sohn des Vaters. In Johannes 1, Vers 18 lesen wir ja, niemand hat Gott je gesehen, aber der einzig gezeugte, Monogenes, der einzig gezeugte Sohn, der des Vaters Schoß war, der hat ihn bekannt gemacht. Heute dagegen, liebe Geschwister, liebe Brüder, gibt es eine tausendfache Nachprägung dieses geistlich gezeugten Lebens, und zwar in allen Kindern Gottes. Das ist ja eigentlich der Urgrund der Schöpfung. Gott ist Liebe, und Liebe kann nicht allein bleiben. Sie muss und will sich vervielfältigen, und aus diesem Grunde zeugte Gott am Uranfang aus sich selbst heraus den Sohn seiner Liebe. Und dann schuf er mit ihm zusammen die Schöpfungen. Aber die Schöpfungen, das ist nicht das Letzte. Alles, was Gott geschaffen hat, ist zeitlich. Materie, Zeit, Raum, das hat einen Anfang und ein Ende, kann nie endgültiges sein. Was in dieser Schöpfung abläuft, ist immer vergänglich und ist mit Trennung, Sünde und Tod verbunden. Das Ziel Gottes ist auch nicht die Wiederherstellung. Wir gehört haben schon, dass wir zurückkommen im Urparadies. Nein, nein, das kann so nicht sein. Das Ziel Gottes ist nicht Schöpfung, sondern ist Vaterschaft, ist Zeugung göttlichen Lebens. Denn Gott will ja nicht nur einen Sohn haben, er will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Und das beste Beispiel ist ja, wenn ein begabter Modelleur oder ein Bildhauer ein Kunstwerk in Stein meißelt, sein Sohn, das Ebenbild. Es wird bewundert und bestaunt. In allen Einzelheiten widerspiegelt es seinem Sohn. Die Züge sind hervorragend herausgearbeitet. Ja, und da geht die Tür auf und da kommt dann sein gezeugter Sohn heraus. Ja, was ist das für ein Unterschied zwischen einem Steinklotz, kunstvoll bearbeitet, und einem seinen gezeugten Sohn? Und so gewaltig, so unterschiedlich ist Schöpfung und geistlich-göttliches Leben. Wir werden staunen, liebe Geschwister, liebe Brüder, wenn das, was Gott in Verborgenheit in uns hat hineingezeugt, einmal nach außen offenbar wird. Wir staunen und beten schon an, wie wunderbar, wie vielfältig Gott die Schöpfung gemacht hat in dem gefallenen Zustand. Wie wird es sein, wenn sie hineingetaucht ist in das uferlose bleibende Gottesleben? Und bei dieser Willensäußerung, dass er nicht nur einen Sohn haben will, sondern viele Söhne, da hat er eben auch an dich und mich gedacht. Ein Jubel sollte in unser Herz durchbrechen. Davon spricht ja auch Jakobus 1,18, 1. Petrus 1,24 und 2. Korinther 5. Da spricht Jakobus, wir sind nach seinem Willen, sind wir gezeugt. Wodurch denn? Wodurch denn? Durch das Wort der Wahrheit. Hier haben wir wieder diesen Passus. Das Wort der Wahrheit. Und das Wort der Wahrheit, das ist doch kein Dogma. Das ist doch kein Lehrsatz, den wir hier weitergeben. Das Wort ist der Logos. Und die Wahrheit ist Christus. Durch diese verkündigte Botschaft wird Gottes Leben in ihnen gezeugt. Heute und überall dort, wo die Botschaft verkündigt wird. Durch das Wort der Wahrheit hat er uns gezeugt, zu was denn? Zu was? Zu Erstlingen seiner Schöpfung. Aber er, Christus, er hat immer den Vorrang. Kolosser 1, 15, er ist der Erstgezeugte vor aller Schöpfung. Verstehen wir den Unterschied? Der Erstgezeugte vor aller Schöpfung, alle Engel und alle Dinge, die wir sehen, die sind alle gemacht und geschaffen. Der Erstgezeugte, Und jetzt erfahren wir, dass dieser Erstgezeugte Leute hat, die als Erstlinge gelten. Und das nur der Anbruch hin auf das Ganze. Wenn es heißt, ist jemand mit Christus zusammengebunden, lebt ein Mensch in dieser Liebeseinheit mit Christus zusammen. Es geht gar nicht anders. Ist jemand in Christus da? Da ist eine Neuschöpfung. Verstehen wir? Es passiert gar nichts außerhalb von uns. Und keiner mag sich täuschen, dass der Heilige Geist irgendwo wirkt. Die Wirksamkeit des Geistes ist immer zusammengebunden mit uns, an uns. Und deshalb ist jemand in Christus, da ist eine Neuschöpfung. Luther übersetzt, das Alte ist vergangen, ist gar nicht wahr. Ist nicht wahr, stimmt auch nicht. Nach so vielen Jahren Glaubens wegen ist das Alte vergangen? Ich frage mal die älteren Brüder. Ist das Alte vergangen? Das Alte ist im Vergehen begriffen. Oder haben Sie es nicht mit dem alten Menschen zu tun? Mit dem haben wir es zu tun, solange wir Luft holen. Das Alte ist gerichtet am Kreuz, grundsätzlich. Aber wir leben im Sterbesprozess. Das Alte ist im Vergehen begriffen. Siehe, ein ungewöhnliches, ein nie dagewesenes Neues ist geworden. Das hat es bisher unter der Schöpfung noch nie gegeben. Nicht einmal in der Engelwelt, nicht einmal bei den Throngestalten. Die können davon sagen, was es ist um das Leben Gottes. Aber nicht nur in uns zeugt der Heilige Geist dieses unerschöpfliche Gottesleben. Jetzt kommt ein Satz, da hat's mich bei der Vorbereitung fast umgelegt. Da heißt es, wir selber, durch unser Zeugnis, durch die verkündigte Botschaft werden zu Trägern und Vermittlern an andere. Mit diesem Gottesleben, das klingt fast unglaublich, da spricht Paulus in 1. Korinther 4, 15b, denn in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch was? Durch Handauflegung? Ja, durch den Heiligen Geist. Er spricht durch das Evangelium, durch die Gottesbotschaft. Und der Nachsatz, da müssten wir uns eigentlich auf die Zunge beißen. Seid meine Nachahmer. Nachahmer. Bei diesem Thema, das ist ja so gewaltig, so umfassend. Vielleicht komme ich dann nochmal drauf zurück. Da geht es um Zeugung. Väter, Söhne, die zeugungsfähig sind. Die dieses Gottesleben zeugungsmäßig weitergeben. Und wenn diese verkündigte Botschaft keine Gottesenergie mehr hat, dann können wir unseren Laden dicht machen. Und wir müssen es und wir trauen es auch unserem Gott zu, dass durch die verkündigte Botschaft Menschen aus dem Tod herausgerufen werden und auch ihre Fragen und ihre Probleme mit abgehandelt werden. So wie Gott nicht alle gegebenen Verheißungen auf einmal erfüllt, zum Beispiel, dass Gott der Retter aller Menschen ist, das macht er ja auch nicht auf einmal. Das erreicht er ja auch in Etappen. So ist es auch bei dem Heiligen Geist. Er hat einen klar bestimmten, von Gott erhaltenen Auftrag bekommen. Und da bleiben wir noch ein Stück stehen. Er wird jetzt nicht die Welt von der Sünde überführen. Diesen Auftrag hat er in der Zukunft. Wir fragen nach der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Ja, tut der Heilige Geist das Gleiche, als er zu Pfingsten herabkam? Tut er das Gleiche? Er kam herab und die Mägde, die hatten Weissagungen, die Söhne und die Väter hatten Träume und Offenbarungen. Es geht ja dann noch weiter. In Apostelgeschichte 2 lesen wir und ich werde Wunder geben in dem Himmel und oben Zeichen auf Erden, unten Blut, Feuer, Rauchdampf, die Sonne wird verwandelt werden. Ja, das hängt alles mit dem Programm des Heiligen Geistes zusammen. Aber wir fragen, tut das der Heilige Geist heute und jetzt? Wir fragen doch auch manchmal, gibt es Dinge, die der Herr gesagt hat, die für heute und jetzt nicht gelten können? Gibt's das? Selbstverständlich gibt's das. Ich denke an die Anweisung in Matthäus 10, geht nicht zu den Nationen. Wagt euch ja nicht auf die Straßen der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Liebe Leute, wenn dieses Wort heute und jetzt Geltung hätte, dann säßen wir alle nicht hier. Wir hatten ja im Februar eine Klausur mit Pastor Joachim Schardt in Reichenbach im Vogtland über das leidige Thema, was also hier auch immer wieder aufbricht, Charismatik, Zungenreden und dergleichen. 5 Tage wurde dort die Botschaft verkündigt und dann am Sonntag den ganzen Tag eine Klausur, da waren 5 Pastoren, Pfarrer dabei, Hebräer 13, 8, da dreht es eine Frau nach oben, aufgeregt, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das lasse ich nicht zu, dass heute ein anderer Jesus da ist als damals, zu Jüngerzeiten. Eine Frau bei uns in Dorf Chemnitz kam lange Zeit nicht. Nach einem Vierteljahr, wo sie wieder mal zur Versammlung war, frug ich sie, warum kommen sie nicht mehr? Das hat mich auf die Bretter gehauen, dass dieses Wort Jesus gestern und heute ein anderer ist. Nein, das ist kein anderer. Das ist derselbe. Aber er handelt nicht als der Gleiche. Nicht wahr? Die Dinge, die damals in der Schwachheit und Niedrigkeit seines Fleisches abgelaufen ist, die sind anders als jetzt, da er sitzt zur Rechten der Majestät. Da hat er andere Aufgaben. Können wir diese Frage auch vom Heiligen Geist stellen? Ist es möglich, dass der Heilige Geist jetzt und heute nicht alles tut, sondern dass dem Heiligen Geist auch ein ganz klares, von Gott gegebenes Mandat zugestellt ist? Brüder, wenn wir nicht mehr wissen, was der Auftrag des Heiligen Geistes für die heutige Heilszeit der Gemeinde ist, werden wir nur aufgeregt hin und her diskutieren. Ein jeder sucht seinen vermeintlichen Standpunkt und seine erkannte Wahrheit loszuwerden und auf dem Leuchter zu stellen. Aber wir sollten dabei denken, dass es dem Heiligen Geist von Gott gegeben ist, nur spezielle Dinge zu tun. Das ist eine Parallele, die kannst du auch wieder vergessen. In 1. Korinther 2, da spricht Paulus, was kein Auge gesehen hat, nicht wahr? Wir wollen doch alles sehen. Was kein Ohr gehört hat, wir wollen doch alle hören, das ist doch was. Was in keines Menschen Herz gekommen ist, was weder Leute betasten können, das hat Gott denen gegeben, die ihn lieben. So, Schlusspunkt, da sind wir fertig. Nein, da geht's erst weiter. Und das ist ein Satz von einer solchen göttlichen Dynamik, wir müssten in die Knie sinken. Uns aber hat es Gott enthüllt, denn der Geist Gottes offenbart auch die Tiefen seiner Gottheit. Das ist ein Auftrag des Heiligen Geistes. Das nur nebenbei. Heute und jetzt, wir kehren zum Thema zurück, führt der Heilige Geist Menschen aus der Masse heraus und führt sie wohin? Wo führt er sie hin? Er führt sie in die Gemeinde. Wo denn sonst hin? und zeugt in ihnen die göttliche Neuschöpfung. Ein unglaublich gewaltiges Geschehen. Nicht die Majestäten, die um den Thron herum stehen und in heiliger Ehrfurcht rufen, heilig, heilig, heilig. Nein, er hat uns als Kinder und Söhne bestimmt. Menschen, die gebrechlich von Sündenstaub umgeben sind, liebe Geschwister, liebe Brüder, das gesamte Heer des Himmels steht in Bewunderung vor einem solchen Geheimnis. Kein Wunder, dass die Geistlichkeiten der Rechten wie der Linken mit vorgestrecktem Hals sich hinüberbeugen und sehen, was Gott heute und jetzt laufen lässt. Und das ist das Geheimnis der Gemeinde. Verstehen wir ein klein wenig, wie unheimlich wichtig das Gottesgeschehen in und mit uns ist. Ist das nicht eine Botschaft? Gott hat sich nicht zuerst die Großen und die Gewaltigen herausgesucht, sondern den letzten Dreck, die letzten in der Schöpfung, die untauglich, die unwürdig sind. Und denen hat er sich selbst gegeben, indem er ein Teil seiner selbst abgegeben hat. Und hat sich in seinem Sohn und in den Söhnen vervielfältigt. Die beiden ersten Punkte, Heiliger Geist, Empfang und Zeugung göttlichen Lebens, hängen untrennbar zusammen. Und nun zu unserem dritten Punkt, Kind und Sohnschaft. Kind und Sohn wird man nur durch Zeugung und Geburt. Wir sind keine Adoptivkinder, sondern tragen göttliche Natur durch Zeugung in uns. Wir sind aber nur der Anbruch, sind Erstlinge, denn Gottes Endziele ist nicht nur, dass wir alleine Abba, Vater rufen, sondern alles, was erschaffen ist, wird also in diesem Lebensverhältnis, innigen Liebesverhältnis hineingetaucht. Wir lesen oft über diese Stellen hinweg, jahrelang, manchmal jahrzehntelang, Philipper 2, da heißt es, alles Bewohnbare in den Himmlischen, die geistlichen Mächte, alles Überhimmlische, alles Irdische und alles Unterirdische und jede Zunge, es gibt auch Engelzungen, die werden bekennen, übereinstimmend, aus dem Inneren des Herzens werden sie bekennen, nachdem sie jahrzehntelang fremden Herren und Idolen gedient haben. Was werden sie sagen? Herr ist Jesus Christus. Und jetzt der Nachsatz zur Ehre Gottes des Vaters. Verstehen wir? Das geht weit über Offenbarung 5, Vers 13 hinaus, wo die ganze Schöpfung spricht, Ehre sei dem, der auf dem Thron sitzt, Herrlichkeit und Preis. Das ist die Anerkennung Gottes. Aber in Philipper 2, da lesen wir, dass hier eine ganze Schöpfung zeugungsmäßig, liebesmäßig Vater sagt. Liebe Geschwister, wenn diese Botschaft uns nicht durchs Herz geht, was soll denn dann uns noch beleben? Die Millionen Menschen, die neben uns draußen gehen, ohne Gott, ohne Beziehung zu ihm, für sie haben wir Hoffnung, dass sie auch einmal, wie wir jetzt schon, Vater sagen, Vater, lieber Vater, sie werden es sagen, zur Ehre Gottes des Vaters. Oder 1. Timotheus 6,3, er, der das ganze All nicht nur schafft, die Elberfelder ist schwach in der Übersetzung. Wie heißt da, der das ganze All
ins Leben zeugt,
ja, aber wie schreiben die? Erhält, ja, schon richtig. Er hält schon diese Schöpfung, sonst wäre sie schon längst zusammengebrochen. Aber das ist doch nicht das Ziel. Ins Leben hin. Oder wir denken an Epheser 3, Vers 14, da betet Paulus kniend. Und zwar knien tun wir es ja im Bilde dessen, weil einmal alles knien wird. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, von welchem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden kommt. Vaterschaft. Vaterschaft, Sohnschaft ist das Ziel. Nun haben wir ja mit dem Empfang des Heiligen Geistes keinen Sklavengeist erhalten, der uns zwingt. Das ist wichtig. Der uns in der Freiheit lässt, in der Freiheit auch Dummes tun zu können. Dort, wo wir gezwungen sind, bitte hinterfragt. Und wenn es noch so biblisch und noch so lichtsvoll riecht, der Geist Gottes zwingt nie. Er lässt uns also unsere Willensentscheidung, aber es ist ein Geist, wie wir hier lesen in dem Text, ein Geist der Sohnschaft. Und Sohnschaft, was bedeutet das? Mündigkeit und Reife. Söhne sprechen zuerst mit ihrem Vater über ihre Probleme, Anliegen und Nöte. Ich muss nicht überall hinrennen, um Rat einzuholen, was ich tun und was ich lassen soll. Und die mit der Seelsorge zu tun haben, wie unser Hausvater und viele anderen, die können ein Lied davon singen, wie erbärmlich Säuglinge schreien können, nach allem Möglichen. An dieser Stelle sollten wir uns einmal auch das Einsehen haben, dass es dem Heiligen Geist nicht nur darum geht, unser altes Leben mit einem neuen einzutauschen. Die Vergangenheit und die Gegenwart, die von der Sünde überdeckt ist, reinzuwaschen. Das Ziel ist auch nicht das Kindesstadion, sondern die Sohnschaft. Und die zeigt uns eine verantwortungsvolle Stellung hin zum Vater. Vielfach wird übersetzt, das ist der Geist der Sohneswürde, der Sohnesstellung und des Sohnesstandes ist. Es ist eine Tragik, dass viele Gotteskinder, Gläubige, die Träger dieses neuen Lebens sind, ihre Berufung nicht erkennen und in ihrer subjektiven Erlebniswelt stecken bleiben und deshalb dann auch als Säuglinge in den Windeln sterben. Es sind meistens Väter, die hier sind, die Leben gezeugt haben. Was ist das für eine Tragik? Kinder gezeugt zu haben, die nicht wachsen, die nicht reifen. Wissen Sie, was das für eine Passion kann sein? Ich habe Brüder neben mir, die haben Kinder, wo die nicht mehr wachsen, nicht mehr reifen. Sie sind geblieben, wie sie auf der Welt gekommen sind. Das ist eine Passion. Nur Gott, bei Gott ist nicht so schlimm. Der kann 1000 Kinder haben, aber ob sie zur Sohnschaft durchbrechen, das ist eine Frage. Und wenn wir immer wieder fragen, was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dass wir von dem Säuglings- und Kindstand herauskommen, hinein in die Sohnschaft. Wir müssen uns das einmal so deutlich sagen, liebe Geschwister, dass es nicht um den Himmel geht. Es geht überhaupt nicht um uns, sondern es geht einzig und allein um ihn. Und die Verherrlichung durch uns. Mir ist es, als wollte der Apostel Paulus uns in diesen Vers 15 in eine vorweltliche Zeit hineinschauen lassen und uns den Liebesumgang zwischen dem Vater und seinem gezeugten Sohn zeigen. Vater, wenn du willst, ich bin bereit zu jedem Weg. Das ist Sohnschaft. Und alles, was dann später an Schöpfungen gemacht wurde, in der Himmelswelt und auf der Erde, alles war zwischen dem Vater und dem Sohn abgesprochen. Nichts, aber auch gar nichts ist passiert und geworden, ohne das personifizierte Wort. Und nun Vers 16, der Geist selbst. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist. Soll ich es betonen? Nicht mit unserem Körper. Und auch nicht mit unserer Seele. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und wichtig, was hier geschrieben steht, viele wollen eine Seelenfülle haben. Wenn die Seele nicht unter dem Kommando des erneuerten Geistes steht, dann macht sie ganz dumme Dinge. Sie wird fromm. Ja, sie wird fromm und macht mit. Die bekehrt sich auch. Aber was kann sie nicht? Sie kann eigentlich nicht sterben dann. Der Heilige Geist zeugt mit unserem Geist. Nicht mit unserem Körper, nicht mit unserer Seele, sondern zusammen mit unserem Geist zeugt er die Gotteskindschaft. Der Heilige Geist zeugt also und gibt auch uns Zeugnis, das heißt unserem Geist, dass wir tatsächlich Kinder Gottes sind. Das kann kein Mensch tun. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Und das muss uns auch kein Mensch sagen. Weil dieser Zeugungsakt und das verbundene Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, er selbst tut. Er selbst. Preis dem Herrn, preis dem Herrn. Dafür können wir Halleluja sagen. Dass wir nicht an Menschen gebunden sind und auch nicht abhängig sind von Menschen, liebe Geschwister. Der Geist, der durch das Wort wirkt, der zeugt und nichts anderes. Keine Machenschaften, keine Handlungen. Probieren Sie aus, was Sie wollen. Lassen Sie doch die Dinge. Sondern binden Sie sich an dieses Wort, was der Geist selbst tut. Sind wir Söhne Gottes? Und haben wir das Zeugnis? Liebe Geschwister, ich bin mir bewusst, dass in der verkündigten Botschaft Gottes Energie ist. Und diese Energie, die vermag jetzt in ihrem Leben Altes zum Tode zu bringen und Göttliches zu zeugen. Ich erinnere mich immer an Adolf Heller, muss ich noch einfügen. Das gehört ja nun auch mit dazu. Ich bin sehr früh zum Glauben geführt worden, mit 15 Jahren. Mit 17 öffnete der Herr mir durch schwere Auseinandersetzungen, durch Trümmer von Streit, das geöffnete Wort, dass ich nicht allein in den Himmel komme, sondern dass Gott einen Liebesplan hat mit alles und alle. Und mit 21 dann erfuhr ich, dass Adolf Heller in Berlin spricht. Ich habe seitdem dann 5 Konferenzen mit Adolf Heller in Berlin miterlebt. Und der Bruder Heller hat also diese gefüllte Gottesbotschaft von hier, 30 Zentimeter tiefer hinuntergebracht bei mir. Und seitdem brennt in meinem Inneren ein Feuer, was niemand bisher zu löschen vermochte. Und ich wünschte, ich könnte in ihrem Leben ein Stück dieser Gottesliebe entzünden. Ja, wo war ich stehen geblieben?
Gottesenergie. Ja,
verkündigten Botschaft. Und da höre ich Adolf Heller noch in Berlin, dass Sie jetzt in dieser Stunde, können Sie das Heil Gottes erfassen und ergreifen und können neu werden zu einem Sohn Gottes. Verstehen wir, wie spannungsgeladen eine Verkündigung sein kann? Und keiner geht wieder hinaus, wie er gekommen ist. Entweder wir hören vorbei und es wird Gericht, oder wir werden von diesem Wort des Lebens angesteckt und verwandelt. Er allein will uns diese Gewissheit tief ins Herz verankern, damit Menschen und der Widersacher Gottes diese Gewissheit nie wieder uns entreißen können. Durch dieses Wunder der Neuschöpfung göttlichen Lebens in uns gehören wir für immer zu ihm und bleiben ein Teil seiner eigenen Herrlichkeit. Brüder, lasst uns das von Gott Geschenkte festhalten und bewahren. Denn ihr seid alle Söhne Gottes durch die Verheißung des Geistes, den ihr empfangen habt. Durch den Glauben in Christus, so schreibt der Apostel Paulus an die Galater. Und er ist fast irre. Der sagt in seinem Brief, wer hat euch verhext? Wer hat euch bezaubert? Wer hat das gemacht? Dass sie das Gnadengeschenk dieses göttlichen Lebens mit Leistung auszugleichen versuchen. Ja? Immer was mit dahin zu tun. Wie eindrucksvoll, fast flehentlich schreibt er die Verse in Kapitel 4, 5 bis 11. Gott sandte seinen Sohn, auf dass er uns loskaufte vom Fluch des Gesetzes, auf dass die Zweckbestimmung, dass wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, der Vater. Gleiche Parallele. In diesem kleinen Satzteil, den Geist in unsere Herzen gesandt, der da ruft, spielt sich die Zeugung ab. Verstehen wir? Er hat den Geist durch das Vertrauen, durch das Liebesverhältnis, durch Hingabe zu ihm, hat er den Geist in unser Herz gesandt und der ruft jetzt Abba Vater. Wer kann Abba Vater rufen? Doch nur Kinder. Nur Kinder. In diesem Prozess, in diesem Satz, drückt sich die Zeugung göttlichen Geistes aus. Und wir überlesen den Vers, Oft, weil hier steht, auf dass wir die Sohnschaft empfingen. Brüder, nicht Knechte, nicht Mägde, nicht als Freunde und Jünger will er uns haben. Wir werden auch nicht die Töchter Zions genannt, die viele sein wollen, oder Jungfrauen. Söhne, die wesensgleich mit dem Vater seine Interessen und Liebespläne realisieren, denn dazu sind sie berufen und gemacht und tragen Gottes ureigenstes Leben in sich. Ich muss das einmal so ungeschützt sagen, dass die meisten in der Seelsorge rennen und unseren Hausvater sagenhaft belasten und auch andere, die wollen eigentlich ihren Säuglings- und Kindesstand nie aufgeben. Söhne bedeutet aber Wachstum. Und Wachstum hat es immer mit Sterben zu tun. Wie sagt Johannes, ich muss abnehmen, mein Ich, er aber muss wachsen. Man ist allzu sehr an die eigenen Sehnsüchte verliebt. Nur sterben will man nicht. Und wenn man richtig hinhören würde, richtig hinhören, auf die Botschaft, die hier an dieser Stätte verkündigt wird, müsste man meinen, es gäbe sehr, sehr wenig Seelsorge. Weil das verkündigte Wort die Gottesenergie ist, die die Dinge in ihrem Leben ordnet. Wie sagt Paulus, ich aber, 2. Korinther 4, wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, aufgerieben wird, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen doch immer einen Zuspruch haben, dass das weitergeht. Ob auch unser äußerer Mensch zerfällt, aufgerieben wird, total kaputt geht, auch mitunter durch Krankheit, schwer zu durchleiden hat. Was ist es? Da höre ich Sie, Bruder Muhl, immer wieder auf den Kassetten. Da wird der Innere von Tag zu Tag erneuert. Und um dieses geht's ja. Und wenn uns das klar ist und wir ein Einverständnis haben zu dem Herrn, dann lassen wir uns eben auch sterben und gehen diese Wege. Da brauchen wir nicht immer hin und her zu rennen. Also bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. Aber freilich, damals, als ihr Gott nicht erkanntet, dientet ihr denen, die von Natur keine Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, viel mehr von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder um zu den schwachen, armseligen, bettelarmen, unvermögenden Elementen, denen ihr von neuem dienen wollt? Von Gott erkannt, das hängt immer mit Gottes Erkenntnis zusammen. Und Gottes Erkenntnis ist immer ein liebesmäßiges Einswerden mit ihm, zwecks göttlicher Zeugung in uns. Das ist Erkenntnis. Und ich wünschte, dass die Brüder hier wissen, wenn sie von Erkenntnis reden, dass es ein Zeugungsakt ist, ins Gottesleben hinein. Was sagt er dann? Das waren alles Söhne Gottes, Galater. Ihr beobachtet wieder Tage, Monate, Termine, Feiertage und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Ihr macht mir wirklich Sorge. Denn soll denn meine ganze Mühe, umsonst gewesen sein? Meine Kindlein, ich leide um euch Geburtswehen. Bis der Christus in euch Gestalt gewinne. Verstehen wir? Gestalt gewinne. Man spürt förmlich den Pulsschlag der Betroffenheit, wie Paulus darum ringt, nicht am Anfang stehen zu bleiben, sondern den in uns wohnenden Christus Sohn sein zu lassen. Sohn. Ihr aber seid aus der Gnade herausgefallen, ihr seid von der Wirksamkeit des Christus abgetrennt, wenn ihr das Geschenk seiner Liebe mit frommen Leistungen berechnen wollt. Auch wenn man mit Händen Dinge tun will, die biblisch abgesichert sind, dann werden wir daran nichts ändern. Was sagt er? Es gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas. Dinge, die mit Händen am Fleisch geschehen. Was gilt vor Gott? Die neue Schöpfung steht da. Die neue Schöpfung zählt. Das zählt. Galater 6, Vers 15. Was gibt es auf dieser Ebene für tiefgreifende Verwirrung, glänzende Formen und Liturgien, beseligende Sakramente, heilige Traditionen haben die Glaubensgemeinde verführt und betrogen. Glaube, Vertrauen. Es ist um 11. Ich habe noch einen Punkt, aber ich möchte...
Wir sind unter uns, du kannst weitermachen.
Machen wir noch ein Stück.
Ja, ja, ja.
Ich habe Ihnen ja hier ein... Ich habe Ihnen also hier ein Bild aufgezeichnet, ein dunkler Fleck. Ein dunkler Fleck ist das. Hier. Geht doch gar nicht. Weißt du? 1, 2, 3, 4. Wenn ich einen habe.
Na, nichts, kannst du in die Hand nehmen, vielleicht ein bisschen?
Es muss da gehen. 1, 1, 1, 1, alles klar. Ja, ja. Das sind Gaben, sind das. Ich habe Ihnen also hier ein Bild aufgezeigt. Kannst du zurücknehmen, ist übersteuert. Finsternis. Inmitten dieser Finsternis ist nicht ein, sondern der Mensch gezeichnet. Das ist eigentlich unser Naturzustand. Da befinden wir uns. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir in Sünde geboren, in Sünde empfangen. Das ist unser Naturzustand. Paulus sagt, ihr sündet, ihr seid dem Tode verfallen, umgeben von der Finsternis, eingeschlossen. Jesaja schreibt einmal, nicht nur wir, sondern das ganze Erdland. Finsternis bedeckt das Erdland und dunkel die Völkerschaften. Alles umhüllt. Wer hat das diese Woche gesagt? Karl Geyer hat gesagt, wir wohnen oder wir leben, wo? Auf dem Dach des Gefängnisses. Innerhalb des Gefängnisses, der Finsternis, und wir leben obendrauf. Zu wenig. Wir sind mit drin im Gefängnis. Eingehüllt. Unser gesamter Erdball ist umlagert von Finsternisgewalten. Johannes schreibt, 1. Johannes 5, es ist manches im Argen. Schreibt er? Die ganze Welt, der ganze Kosmos liegt in der Umklammerung des Bösen, ist eingeschlossen darin. Es gibt eigentlich gar keine Chance hier raus. Wir sind in diesem Todesgefängnis eingeschlossen. Finsternis. Finsternis ist ein Thema für sich, ich muss schnell machen. Ja, wie kommen nun Leute aus dieser Finsternis heraus? Wie wird das gemacht? Liebe Geschwister, ich habe einen Schlüssel gefunden in unserer Bibel. Und da ist also das ganze Bild aufgebaut. 2. Korinther 4 heißt es, wenn die Botschaft, die wir verkündigen, nicht ankommt, wenn sie den anderen nicht erreicht, ich meine mal, das sind Ungläubige, das spricht doch Paulus, dann hat was? Dann hat der Gott dieses Äons die Sinne verdunkelt, dass ihnen nicht aufgehe der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Gottes. Sehen wir uns klar? Die draußen können es gar nicht sehen. Machen wir doch die Leute nicht schuldig. Die können es gar nicht begreifen. Jeder. Und wir von Natur aus hatten genau diese Finsternis um uns. Von wegen. Wir haben gläubige Eltern gehabt. Der eine war im Kirchenrat, zählt alles nichts. Wir sind von Natur aus hier eingeschlossen. Ein Gefängnis, das ist ein Beschluss. Alle unter der Sünde verkauft. Ja, und in diesem Kapitel, 2. Korinther 4, da greift Paulus ganz weit zurück. Ganz weit zurück.
Schöpfung.
Die Schöpfung. Wie war es damals? Wie war es damals?
Finster.
Finster, dunkel. Als das Tohuwabohu, die Finsternis und Gerichtstiefen über der Schöpfung lagen, da sprach Gott, es werde Licht. Und diesen Vorgang, den nimmt Paulus von 1. Mose herüber, stellt ihn auf das Podium der Gemeinde und sagt, genauso ist es bei uns, liebe Geschwister. Genauso in die Dunkelheit unseres Lebens hinein leuchtet das göttliche Licht, der Lichtstrahl. Und Wort Gottes ist da nicht nur, das sind auch nicht nur elektromagnetische Schwingungen, die jetzt laufen, sondern Wort Gottes sind gefüllte Gottesenergien, die bleiben energieträgig, bis alles ausgeführt ist, wozu es gesandt ist.
Dieses Licht könnte man auch mit Wort Gottes sagen. Das Wort Gottes erreicht uns. Und nun passiert Folgendes. Das ist also auch ein Gesetz, was Gott uns jeden Tag zeigt. Sie können es heute Abend ausprobieren, wenn Sie nämlich in Ihr Zimmer kommen und es ist finster und dann gehen Sie hinein, machen die Tür auf, die Fenster, nehmen einen Besen und fangen an, die Finsternis hinauszukehren. Wie kriegen Sie die Finsternis aus diesem Raum hinaus? Machen Sie Licht, ja, Packlicht. Und das ist nun die Art des Lichtes. Das 2. Korinther 6, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Hm? Das Licht trennt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht die Sache rausrenne. Das geht nicht anders. Und es hat also keinen Zweck, wenn wir mit Finsternis zu tun haben, dass wir dann mit der Finsternis rumfuhrwerken. Lassen wir göttliches Licht in uns hinein, die Kraft seines Evangeliums, dann klärt sich das von ganz allein. Die Finsternis kann sich nicht aufhalten. Die Finsternis verschlingt das Licht. Das ist ein göttliches Gesetz. Und Gott führt uns heraus, heraus aus der Dunkelheit. Ja, nun passiert etwas, Sie können mir das übel nehmen oder auch nicht. Dieses Wort Gottes ist Energie geladen und das Wort Gottes ist eigentlich der Samenträger. Und dieses göttliche Licht, der Samenträger seines Wortes, in Verbindung mit dem Heiligen Geist, zeugt zusammen mit unserem Geist, mit unserem Ja und Einverständnis, eine neue Schöpfung in uns. Es ist eine neue Schöpfung. Und wenn in uns alles vergeht und alles zerbricht, die Schöpfung nicht, sie ist aus Gott und sie kann nicht sündigen. Aber das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel. Das ist der Anfang. Was hatten wir gesagt? Gott hat uns bestimmt zur Sohnschaft. Und das Ziel, worum Paulus eben auch fleht in Galater 1, ist die volle Christusgestalt. Dass dieser Christus jetzt wächst. Hinein in die Füße, dass wir wissen, wohin wir gehen, hinein in die Hände, dass wir wissen, was wir tun, hinein auch in den Kopf, dass wir wissen, was wir denken. Das ist dann die Ausgestaltung des Christus in uns. Verstehen wir? Wir bleiben Persönlichkeit. Der Rahmen ist immer da. Wir werden nie ausgewechselt. Ich bleibe Johannes bis zu meinem letzten Atemzug. Aber in mir will einer Gestalt gewinnen. Und das ist der Christus. Und das ist Sohnschaft. Brüder, wir sind berufen, nicht zum Kindesstand. Und die Dinge, 1. Korinther 12, 14, gehören ganz weit vorn hin. Ist kein Ziel. Und wer sie festhalten will, hält etwas Falsches fest.
Mit dem Mikrofon bin ich fertig, ja.
Noch 10 Minuten.
Bis ein. Unser vierter Punkt, der dauert nicht so lange. Das Erbteil Gottes, das ist ein Thema für sich. Hier öffnet Paulus uns Dimensionen der Herrlichkeit, wie sie vorher noch keinem sterblichen Geschöpf zugeteilt worden sind. Durch den Tod des Gottessohnes am Kreuz wurde das Gesamtschuldkonto der Schöpfung ausgeglichen, verrechnet und aller Schaden im Kosmos gesühnt. Und damit wurde von Rechts wegen alles Geraubte wieder zurückgebracht und dem Sohn das All zum Erbe gegeben. Auch wenn wir jetzt noch nichts davon sehen, ist ihm aber alles von Gott schon unterstellt. Hebräer 2, Vers 8. Jetzt sehen wir davon nichts und die Leute, die uns beobachten, sehen auch nichts davon, was in uns als göttliches, unverwesliches Leben schon da ist. Und da wird durch den Willen und das Wohlgefallen Gottes mit seinem Sohn eins gemacht und in die Gliedschaft am Leibe Christi gesetzt sind, werden wir mit allem mitbeteiligt, was dem Sohn eigen ist und was er vom Vater im Auftrag als Weltvollender bekommen hat. Und das ist nicht geringer als der Banda, das ganze Weltenall. Wenn aber Kinder und Söhne, dann auch Erben, Gottes Erben und Miterben Christi. Sagen Sie einmal, wo wird Größeres? Wo wird Gewaltigeres? noch verheißen, nicht vorher, nicht nachher, ist Ähnliches oder Gleichwertiges ausgesagt worden. Kein Schreiber der Bibel durfte tiefer, weiter in den grenzenlosen Reichtum des Wortes Gottes und der Herrlichkeit Gottes hineinschauen, in die innersten Geheimnisse Gottes. Und viele sagen, Geheimnisse, ist nicht wahr, ist nicht wahr. Keinem wurden die Tiefen der Gottheit in seinem innersten Geheimnis so deutlich geoffenbart wie diesen Apostel. Alles, was man an menschlichen Ausdrucksformen hier nennen könnte, reicht nicht im Mindestmaß heran, was hier ausgesagt wird. Gemeinde, Kinder und Söhne sind berufen als Erben Gottes. Eigentlich müsste man, wie du es gesagt hast, aufstehen und sagen, Halleluja, Amen. Nicht den Großen, nicht den Gewaltigen, nicht den Vermögenden, den Giganten der Schöpfung, nein, denen, die ohne Namen und ohne Wert sind, den Ohnmächtigen, den Verkannten, den Bedeutungslosen, von denen niemand spricht, den Schwächlingen und Versagern, sie stellt Gott heraus und hebt sie empor und macht sie dem Sohne gleich. Rennen sie, wohin sie wollen, besitzen sie, was sie wollen. Auf keinem Fleck der Erde wird ihnen ein größeres Vermögen in Aussicht gestellt als in Römer 8. Angenommen, einer von ihnen bekäme heute Nachmittag einen Einschreibebrief mit einem Testament. Erben in Kanada von großen Ländereien und dann Seen und dann noch $1 Million. Sie sind alle Väter. Wie lange könnten Sie das ertragen, um Ihren Kindern das nicht weiter zu sagen? Wie lange können Sie das ertragen? Bitte? Ja, aber überlegen wir doch einmal. Unser Vater ist dieses Geheimnis Jahrtausende, Äonen lang im Inneren gewesen. Nun kam der Zeitpunkt, wodurch er diesen Reichtum, den er selbst besitzt, auch verteilen will an seine Söhne. Und das hat er dem Apostel Paulus mitgeteilt. Ja, und die Gemeinde Gottes sitzt in der Bank und sich, was die noch immer haben, große Erkenntnisse, keiner versteht sie. Liebe Geschwister, denken wir daran, wie es ihnen ergehen würde, wenn die Kinder sagen, Kanada, was ist denn das? Ist das was zum Essen? Ja, was ist denn das? Aber im Vergleich dessen, was uns in Christus geschenkt ist, ist das alles wirklich ein lächerlicher Dreck. Und wir sitzen da und laufen durch die Gegend, als hätten wir das Elend dieser Welt zu schleppen. So ist es doch. Liebe Brüder, uns gehören nicht nur die Ländereien. Ihnen gehört Baden-Württemberg und Hessen und uns gehört das Erzgebirge. Ja. Uns gehören nicht nur die zahlreichen Seen, das gesamte Gold dieser Erde, viel, viel zu tief gegriffen, sondern die Ozeane, die Weltmeere, die Kontinente, die Himmelsräume, alles, alles. Mit gesamtem Inventarium. Gott tut über alle Maßstäbe menschlichen Ermessens hinaus und beschenkt uns mit allen Reichtümern der Christusherrlichkeit. Sagen Sie einmal, träumen, spinnen wir oder ist das Wirklichkeit? Ist das Wirklichkeit? Römer 8, 32, er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn, Christus, für uns alle, hier haben wir ein Dahingegeben. Wie sollte Gott nicht uns mit ihm zusammen das ganze Weltenall schenken? Haben wir noch Luft, mal darüber nachzudenken? Paulus, du rasest. Du rasest. Und ob, wenn wir hier mit dieser uns verheißenen Gottesbotschaft nicht in Bewegung kommen, ja, wen soll's denn? Was sagt Paulus? Was sind wir? Dem Fleische nach sagen sie, ihr Verführer auf der Höhe. Verführer, ihr Unbekannten, ihr Sterbenden als Gezüchtete, als Traurige, als Arme, als Nichts, die Nullen. Und da heißt es weiter, die doch das ganze Weltall besitzen. Finden wir uns mit diesem Stand ab, Brüder? Finden wir uns mit diesem Stand ab? Wir haben ihn nie gesucht. Wir würden immer vorbeigreifen. Aber wenn Gottes Gnade und Liebe so groß ist und uns vor der Zeit uns diese Herrlichkeit zuteilt, liebe Geschwister, dann wollen wir nicht nur das glauben, sondern diese Botschaft auch leben in der Ganzheit unseres Seins. Sonst ist es ein leeres Vermächtnis. Es heißt ja hier, Es ist ja ein Evangelium, es ist unüberbietbar, unerzählbar, unerschöpflicher Reichtum. Der wird uns nicht nur vor Augen gestellt, sondern er wird uns als unverlierbar Besitz gegeben. Wie heißt es im Psalm? Alle Weltenden wird das Heil Gottes sehen. Ja, vom Sehen zum Besitzen ist ein großer Unterschied. Man kann viel sehen, aber die Söhnegemeinde ist berufen zum Besitz der Herrlichkeit Gottes. Ob wir mit diesem Schatz auch im Alltag leben können, Brüder? Können wir im Alltag damit leben? Wenn uns die Himmel, wenn uns in dem Christus das Universum als Erbteil zufällt, warum bleiben wir an dem nichtigen Staub dieser Erde kleben und streiten und neiden, wenn der andere einen Fünfer mehr hat? Abraham hatte eine große Verheißung. Es wurde ihm gewaltiges verheißen. Himmel und Erde. Ja, und wo? Wo hat er sich aufgehalten? Wo? In Zelte. In Zelte als Fremdling. Aber er hatte eine große Hoffnung. Er wartete auf deren Stadt, deren Baumeister Gott ist. Ja, das ist unsere Hoffnung. Bürger zweier Welten, berufen zu den Höchsten. Und doch leben wir hier in dem Staub und Dreck dieser Erde. Durchleben das Leid dieser Erde genauso mit wie der andere. Aber, liebe Geschwister, wir haben Hoffnung. Gottes Energie wird einmal alles verwandeln. Zum Schluss nur noch. Bei dieser Herrlichkeit kann man sich ja überheben. Da kann man sich überheben. Das ist wirklich wahr. Und weil das beim Paulus so war, deshalb hat der Herr ihm einen Engel Satans hineingegeben ins Fleisch. Und genau das steht hier. Da steht nämlich zum Schluss, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch zusammen mit ihm verherrlicht werden. Auch das ist Gnade Gottes. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern für ihn und mit ihm zusammen zu leiden. Zu leiden. Und diese Botschaft und keine Botschaft ist so von Herrlichkeit, von Zerbruch gekennzeichnet wie diese Botschaft. Und deshalb wollen sie auch viele nicht gehen. Wer hineinschauen will in die Himmel, der wird parallel dazu viele Täler durchwandern müssen. Es gibt kein Hinauf, kein Weg nach oben in die Herrlichkeit Gottes und seiner Verheißung ohne den Abstieg hinunter in das Nichts unseres Menschseins, in den Staub und in das Sterben unseres Ichs. Liebe Brüder, liebe Geschwister, lasst uns in diesem Spannungsfeld göttlicher Wahrheiten hineinsterben, wachsen und reifen für die Herrlichkeit seines Christus. Amen. Amen.
Meine lieben Brüder, ich habe so ein klein wenig den Eindruck, als wenn der Geist Gottes in besonderer Weise unter uns ist. Ich habe das festgestellt an einem kleinen Punkt. Ich wollte zu meinem Schlusswort ein kurzes Bibelwort zitieren und dann stieß ich auf Apostelgeschichte 26. Da ist von zwei Gruppen die Rede. Und zwar einmal von der Gruppe Festus und einmal die Gruppe Agrippa. Die haben beide zusammen, ich weiß nicht wie lange der Apostel Paulus geredet hat, die haben beide zusammen das Urteil über den Apostel Paulus ausgesprochen. Der Festus, Paulus, du rasest, du bist von Sinnen. Und das haben einige unter uns auch eben gesagt. Und der Agrippa, der hat gesagt, es fehlt nicht viel. Und du überredest mich. Lieber Johannes, der Herr hat dir ein bevollmächtigtes Wort gegeben. Und wir sind dankbar für deinen Dienst. Du hast dich hineingestellt und hast auch einen Mittlerdienst getan. Aber für manch einen von uns kam es zum Teil vor wie dem Festus und für manch einen von uns wie dem Agrippa. Aber beide haben nicht dem Geist Gottes die Hand gereicht. Und das wollen wir tun. Möge der Herr Gnade geben, dass das Wort von heute Vormittag nicht nur als Schulmeister an eine Tafel geklebt, Ich denke da an eine Situation, dass ein Zeltdiakon in einer Kinderstunde den Kindern versuchte, bildhaft in dieser Form eine biblische Geschichte zu erklären. Hat jemand noch eine Frage? Da meldet sich Fritzchen und sagt, wie hält das eigentlich? Und im übertragenen Sinn fragen wir uns, wie hält das eigentlich, wenn ich jetzt die einzelnen Dinge zurücknehme, dann bleibt der alte Mensch. Und deshalb lassen wir es so, wie es ist. Und freuen uns, dass wir nicht wie Kinder fragen, wie hält das eigentlich? Jetzt im übertragenen Sinn. Die Neuschöpfung nicht aufgepfropft auf das Alte, sondern die Neuschöpfung ist das Wunderwerk unseres Gottes, das wir in besonderer Weise erleben werden, wenn wir bei ihm in Herrlichkeit sind. Und dazu sind wir unterwegs, haben Grund genug, jetzt auch noch die letzte halbe Stunde vor dem Mittagessen darüber Gedankenaustausch zu haben. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das draußen machen, damit wir auch gleichzeitig etwas Sauerstoff auftanken. Der Herr segne uns diese Stunde. Wir wollen miteinander beten. Hab von Herzen Dank, lieber treuer Vater, dass du in deiner dir eigenen Art und Weise uns als Menschen gebrauchst, um deine Boten zu sein, um deine Lehrer zu sein, die deinen Kindern verhelfen, zum Mannesalter zu kommen. Dank sei dir für das Wort, das uns durchs Herz gegangen ist und du weiter durch deinen Geist an und in uns wirken willst. Dass wir dich als den Vater der Herrlichkeit, als den glückseligen Gott sehen, in Christus Jesus, dem Sohn deiner Liebe. Sprich dein Ja und Amen zu dem, was der Geist Gottes uns heute aufgeschlossen hat. Amen.